Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel und berichtet davon, wie Gott dem Petrus und der Gemeinde, der ersten Gemeinde in Jerusalem, wunderbar beigestanden hat. Da das ein sehr langer Text ist, bitte ich die Gemeinde, sich da zu setzen. Das ist einfacher zuzuhören, als wenn wir die ganze Zeit stehen. So steht es geschrieben in der Apostelgeschichte. Der König Herodes legte Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vors Volk zu stellen. So wurde also Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes gerettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hat. Und wir beten: Herr, auch uns berichtest du durch die Apostelgeschichte, wie du Petrus befreit hast. Zeig uns nun, was das für uns an Trost und Glaubensstärkung bereithält. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt den Spruch: Kennst du einen, kennst du alle? Das sagt man, wenn man sagt, da brauche ich nur einen von der Sorte Mensch zu sehen oder von der Familie, dann kennt man die alle. Über uns Hoffmanns Männer, wir sind 5 Brüder, und unser Vater sagt man auch: Kennst du einen, kennst du alle? Die sind alle ein bisschen groß geraten, entweder in die Breite oder in die Höhe. Die essen gern, die trinken gern und die vergessen gern mal was. Und das trifft auch ganz gut auf uns zu. Kennst du einen, kennst du alle. Diese Redewendung, die soll uns ein bisschen abgewandelt als Predigtthema heute dienen. Wenn es um Gott geht, um sein Volk, um uns Menschen, da kann man auch sagen, gut, es gibt nur den einen Gott, also nicht kennst du einen, kennst du alle, sondern kennst du den, das soll das Thema sein. Kennst du den, dann überstehst du alles. Das soll das Thema heute sein. Und wir werden immer mal wieder drauf zurückkommen, wo das hier hervorschimmert. Apostelgeschichte, der Lukas, der den geschrieben hat, der berichtet: Der König Herodes legte Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er hat Jakobus hinrichten lassen und nimmt jetzt Petrus gefangen. Und bei Herodes, da klingelt's. Das ist eine Königsfamilie, wo man auch sagen kann: Kennst du einen, kennst du alle. Das hat eine lange Geschichte an Verfolgung von Christus und seinem Volk. Geht los mit Herodes, der den Weisen aus dem Morgenland sagt: Wenn er wiederkommt und das neugeborene Baby gefunden hat, dann will ich das auch anbeten. Nichts war es mit anbeten. Er ließ dann kurze Zeit später grausam viele kleine Jungs in Bethlehem ermorden aus Machtgier. Dann hören wir vom Herodes, der Johannes den Täufer köpfen ließ, weil seine Stieftochter wunderschön getanzt hat und lässt den Kopf auf einem silbernen Tablett servieren. War auch ein Herodes. Und jetzt hören wir wieder von Herodes und an anderen Stellen auch. Das sind nicht immer der gleiche, sondern das sind verschiedene aus derselben Familie. Der erste, Herodes der Große, die haben Beinamen, Herodes der Große, das war derjenige, der den Kindermord in Bethlehem verübt hat. Dann derjenige, der Johannes den Täufer enthaupten ließ, das war Herodes Antipas. Und jetzt hören wir von Herodes Agrippa der Erste, das war der Enkel von Herodes dem Großen. Und der war also der erste Herodes, der einen der 12 Jünger umbringen ließ und jetzt eben Petrus gefangen setzt. Kennst du einen, kennst du alle? In der Familie kann man das so sagen, wenn es um Christus, die christliche Botschaft und Gemeinde ging, da war Verfolgung angesagt. Und auch wenn diese Königsherrschaft bald zu Ende ging, bis heute lehnen Menschen Gott ab, sein Werk, seine Kirche. Das ist für den Christen nichts Neues, dass man, auch wenn wir nicht, Gott sei Dank, in Deutschland uns verstecken müssen, auch wenn wir zu Gottesdiensten einladen und ganz offen Gottesdienst feiern können, so ist es doch nicht immer einfach, Christ zu sein, weil man angefeindet wird, ausgelacht, der Kopf wird geschüttelt. Wie kannst du das immer noch glauben? Oder gerade die, die schon länger auf dieser Welt leben, auch so manchen Nachteil vielleicht sogar beruflich in Kauf nehmen mussten, weil sie sich zu Christus bekannt haben. Das hat traurige Tradition bei uns Menschen, kann man auch sagen, kennst du einen, kennst du alle. Die Bibel sagt, von Natur aus sind wir alle gleich, gegen Gott und sein Wort eingestellt. Das merken wir auch als Christen in uns, wie oft rebellieren wir gegen seinen Willen, wie oft zweifeln wir sein Wort an oder tun gern genau das Gegenteil. Das soll uns nicht verwundern, wenn es dann nicht Christen erst recht so geht. Kennst du einen? Kennst du alle? Das trifft auch auf die Gründe zu, warum Gottes Wort, seine Kirche abgelehnt wird. Nicht selten ähneln sich die Gründe. Bei Herodes war es so, er hat Jakobus getötet und dann heißt es, als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen am Fest der ungesäuerten Brote. Er hat gemerkt, oh, das gefällt den Leuten und da loben die mich dafür. Er wollte sein Ansehen steigern und seine Macht sichern. Und dafür war ihm alles recht. Er hat zu einem taktisch günstigen Zeitpunkt Petrus gefangen nehmen lassen. Das Fest der ungesäuerten Brote schließt sich ans Passafest an. Das heißt, es waren ganz viele Pilger, jüdische Pilger in der Stadt. Und für die meisten Juden galten damals die Christen als eine Sekte und Petrus als ein Gotteslästerer. Und Herodes sieht, na da steigere ich meine Umfragewerte, wenn ich diesen bekannten Gemeindeführer da hinrichten lasse und öffentlich vorführen. Kennst du einen, kennst du alle? Das ist bis heute ähnlich. Auch heute stehen sowohl die Regierenden als auch ganz normale Menschen, als auch wir Christen, wir sind ja ganz normale Menschen, in der Gefahr, danach zu gucken, was sagen denn die anderen? Was gefällt denn den anderen? Was wollen alle hören und sehen? Auch wenn das gegen Gott ist. Warum? Warum tut man manchmal genau das, wo man weiß, Gottes Wort sagt was anderes? Weil man Angst hat. Man will nicht anecken. Oder weil man eben mit dabei sein will. Man will den anderen gefallen, geht schon im Kindergarten und in der Schule los. Immer weniger gilt der Maßstab, was Gott gefällt, immer mehr, wie kann ich mich anpassen? Was gefällt anderen? Das bringt einen in Not, wenn man dagegen versucht zu schwimmen. Wenn man sagt, ich will bei dem bleiben, was Gottes Wort sagt und das nicht nur hören, sondern auch versuchen, in die Tat umzusetzen, in meinem alltäglichen Leben. Da wirst du anecken. So wie Petrus, der zu seinem Glauben gestanden hat, mal gesagt hat, wir können nicht anders, als davon zu reden. Jetzt sitzt er im Gefängnis und zwar in einer aussichtslosen Lage. Herodes lässt ihn wie in einem Hochsicherheitsgefängnis bewachen. 4 Wachen von je 4 Soldaten. Das heißt, 4 Schichten rund um die Uhr, jeweils 4 Soldaten, 2 vor der Tür und 2 noch links und rechts an ihn festgekettet. Also es war völlig klar, Petrus kommt hier nicht mehr raus. Und jetzt sollte es ihm an den Kragen gehen. In hoffnungslose Lagen, da kommen wir auch wenn wir noch nie vielleicht angekettet waren oder ins Gefängnis mussten. Das ist schlimm genug für denjenigen, der es erlebt. Aber wir fühlen uns auch sehr oft wie in einem Gefängnis, gefangen von Sorgen, angekettet an Diagnosen, die uns der Arzt gegeben hat, die uns im Alltag beeinflussen und beeinträchtigen, Krankheiten, Probleme in der Schule, mit den Kollegen auf Arbeit, mit dem Chef, Streit und Not in der Familie, in der Gemeinde oder andere Lebensumstände. Und was machen da Christen? Da kann man wieder sagen, kennst du einen, kennst du alle? Schauen wir uns an, was unsere Glaubensgeschwister damals gemacht haben. So wurde Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sie beten in der Not. Und warum beten Christen? Weil sie den kennen, zu dem wir reden dürfen. Kennst du den, dann überlebst du alles, dann überstehst du alles, auch wenn der Augenschein dagegen zu sprechen scheint. Die Christen beten nicht, weil sie müssen, sondern weil sie schön dumm wären, wenn sie es nicht machen. Denn Gott hat ja herrliche Versprechen aufs Gebet gelegt und hat gesagt, wenn ein Gotteskind die Hände faltet, dann will ich das auch hören. Und wir hören nicht davon, was die Leute gebetet haben. Da steht nicht da, dass sie gebetet haben, lasst Petrus bitte freikommen aus dem Gefängnis. Damit konnten sie eigentlich nicht rechnen, das war aussichtslos. Ist nicht gesagt, was sie gebetet haben, sondern sie beteten für ihn. Sie befahlen das Gott und seine Allmacht an und sie beteten ohne Aufhören. Das zeigt uns ja, die haben nicht einmal gebetet und schwupps stand der Petrus vor dem Tor, sondern die haben erstmal genauso wie wir oft nichts davon gesehen, wie Gott sie erhört. Aber sie überstehen diese schwere Zeit, war ja auch für sie eine schwere Zeit, indem sie wissen, wir haben es Gott anbefohlen und er ist treu und stark, er wird uns helfen. Das darf uns neu ermuntern, dieses Geschenk, das Gott auch uns gegeben hat, zu gebrauchen, auszupacken und im Alltag anzuwenden, zu beten. Nicht nur für uns und unsere Anliegen, sondern eben auch für Glaubensgeschwister, die in Not sind, für andere Menschen. Und es ist ein großer Trost, wenn ein Christ das gesagt bekommt. Es gibt da Mitchristen, die falten die Hände. Mit für dich, mit für euch. Das ist mir auch in der letzten Woche wieder in meinem Dienst, wenn ich Leute im Krankenhaus besuche, gesagt worden, das hilft, zu wissen, da sind andere, die mich im Gebet mittragen. Und nicht umsonst beten wir auch heute weltweit mit der ganzen Christenheit das Vater Unser. Auch da stecken wir mit drin. Auch andere, du darfst wissen, heute haben andere Leute für dich mitgebetet, obwohl ihr euch vielleicht gar nicht kennt. Das wusste auch der Petrus, der da im Gefängnis saß. Und er wusste, weil ich Gott kenne, werde ich das überstehen. Auch wenn der Augenschein anders ist, Gott ist treu und stark. Und das war ein Wunder, was da passiert ist. Aber nicht mal nur das, dass da ein Engel kam, das ist ja, sondern ein anderes, das man schnell übersieht. Petrus schlief zwischen zwei Soldaten in der Nacht, als es ihm an den Kragen gehen sollte am nächsten Morgen. Das war ein Wunder des getrosten Glaubens. Der schläft so fest, dass der Engel ihn erstmal in die Seite treten muss und muss sagen, wach auf. Wie viel Grund hätte Petrus gehabt, wach zu liegen, mit Gott zu hadern, zu sagen, wie kannst du das zulassen, ich bin dein Apostel. Wie soll es weitergehen mit meiner Familie? Petrus hatte Familie. Wie soll es weitergehen mit meiner Gemeinde? Was sollen die ohne uns machen? Wie ungerecht ist doch diese Welt? Was wird morgen werden? Werde ich den nächsten Tag überleben? Aber nein, Petrus schläft tief und fest, weil er sich geborgen weiß. Er weiß, meine Glaubensgeschwister beten für mich und Gott ist da, er hat es in Händen. Und dann schickt Gott eben das andere Wunder, über das wir auch staunen, der Engel des Herrn, dran denken, im Alten Testament, auf Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit. Der Engel des Herrn kommt in die Zelle, ohne Probleme, ohne Zwischenfälle führt er Petrus hinaus. Und Petrus kann es selber kaum glauben. Das heißt mehrfach, er wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschieht. Sie gehen dann um die Ecke und da heißt es, und dann kam er zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Also Petrus steht da und staunt erstmal. Gott hat also an mir wortwörtlich das wahrgemacht, was zum Beispiel im 34. Psalm auch dir und mir zugesagt ist. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, die auf ihn vertrauen und hilft ihnen heraus. Und das gilt bis heute. Gott steht treu zu seinem Volk, zu seinen Kindern, auch dir. Dein Gebet ist schon gehört, wenn du gesprochen hast, im Vertrauen auf dein Heiland. Und auch uns geht es meistens so, dass nachher, dass Gott, wie Gott geholfen hat. In der Not ist es uns nicht so bewusst, da sehen wir das nicht. Das muss auch nicht so sein. Es ist keine Schwäche, wenn wir erstmal sagen, ich sehe erstmal nichts davon, wie Gott mir hilft, wie Gott mein Gebet erhört. Selbst der Petrus war sich unsicher obwohl er leibhaftig einen Engel vor sich gesehen hat. Aber fest steht, Gott hilft. Und wollen wir nicht so schnell sagen, naja, nicht durch Engel. Es ist uns versprochen. Und es kann sein, dass wir im Himmel im Rückblick darauf staunen, wo Gott uns in unserem Alltag, in unserem Leben schon Engel zur Seite gestellt hat, uns behütet hat. Sei es auf der Straße, sei es auf Arbeit, sei es zu Hause. Aber oft hilft Gott uns auch durch ganz unscheinbare Mittel. Denkt mal an Medizin, an die Wissenschaft, die zu unserem Wohl arbeitet, wo wir geholfen bekommen. Oder eben durch Menschen, die er uns zur Seite stellt. Er hält Wort. Nicht immer hilft er so, wie wir ihm das vorschreiben, aber er hält Wort. Und hoffentlich erkennen wir dann auch seine Hilfe und schreiben das nicht dem Holz zu, auf das wir geklopft haben, oder dem Zufall oder der eigenen Stärke, sondern Gott sei Dank für das Gute. Dem befreiten Petrus, der staunt und dann will er sofort zu seinen Glaubensgeschwistern, um ihnen davon zu erzählen. Und da hören wir, wie die Rode kommt, hört Petrus Stimme und rennt vor Freude weg. Und das ist auch lustig, die anderen Gemeindeglieder, die glauben ihr das nicht, obwohl sie die ganze Zeit gebetet haben, dass Gott dem Petrus hilft. Und dann machen sie das Tor auf und da steht Petrus vor ihnen und sie können es immer noch nicht glauben. Sie entsetzten sich. Und da merkt man, kennst du uns? Geht uns genauso. Wir beten, gib uns unser täglich Brot, erlöse uns von dem Bösen. Wir beten konkrete Anliegen, Hilfe in der Krankheit oder in Streitigkeiten. Und das wollen wir uns in die neue Woche mitnehmen. Jedes Mal, wenn wir beten, da passiert tatsächlich etwas. Beten hilft. Wir dürfen gefährlich beten. Also geh davon aus, dass Gott dir hilft. Und sei dann nicht erstaunt, wenn dein Gebet tatsächlich erhört worden ist. Verlassen wir uns drauf, das Versprechen gilt. Kennst du deinen Heiland, dann überstehst du alles, auch wenn der Augenschein ganz anders ist. Denn Gott ist treu und stark. Und nicht zuletzt wollen wir uns daran erinnern lassen, durch die Befreiung von Petrus aus diesem irdischen Gefängnis. Mit dir und mir ist noch was ganz anderes passiert, was ganz Ähnliches. Wir sind auch aus einem Gefängnis befreit worden und in dem waren wir angekettet, das Gefängnis des Todes und der Hoffnungslosigkeit. Und unsere Sünden haben uns rangekettet daran und der Teufel war der Kerkermeister sozusagen. Und keiner hätte uns da rausbringen können, wir hätten uns nicht selbst befreien können, unserer Schuld wegen. Aber dann kam Christus, der Engel des Herrn im Alten Testament, und hat gesagt, komm, ich befreie dich, ich hole dich hier raus, du kannst nichts tun. Und hat uns das Tor aufgestoßen, das Gefängnistor, nicht mal der Tod, wir haben es heute im Evangelium gehört, nicht mal der Tod ist die Gefängnistür, die zuknallt, sondern diese Tür ist geöffnet. Sie öffnet sich für dich im Moment deines Todes und entlässt dich in die Freiheit, ins ewige Leben. Das hat dein Engel des Herrn, das hat dein Heiland für dich getan. Kennst du den, dann überstehst du alles. Die größte Schuld, die schwerste Anfechtung, sogar den Tod, der die Tür ist ins ewige Leben. Und dank Christus dürfen wir uns darauf verlassen, Gott lässt uns auf dem Weg dahin, auf dem Weg in die ewige Freiheit, niemals alleine. Auch nicht in der neuen Woche, sondern will auch in Zukunft alles zu unserem Besten werden lassen. Auch das Böse. Und er sagt, er ist der starke, allmächtige Gott, der seine Kraft für dich und mich, für alle seine Kinder einsetzt. Diese Treue hat er uns geschworen und das soll uns der stärkste Trost sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.